ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine kann mit neuen Krediten aus dem Westen rechnen. Auf dem Gipfel der 7 führenden demokratischen Industrienationen in Italien haben sich die Unterhändler nach Angaben von Diplomaten auf die Finanzierung geeinigt. Woher das Geld dafür kommt, besprechen wir gleich. Außerdem, der heftige Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel hält nach Angaben des israelischen Militärs weiter an. Und unter anderem wegen des Gaza-Kriegs hat Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten weltweit einen neuen Rekordstand erreicht. Das geht aus einem heute veröffentlichten UN-Bericht hervor. Das sind unsere Themen heute am Donnerstag, den 13. Juni um 16.30 Uhr. Die G7-Staaten haben eine Grundsatzeinigung für die Aufstockung der Hilfe für die Ukraine erzielt. Dafür sollen die Zinsen verwendet werden, die bisher auf eingefrorenes russisches Staatsvermögen angefallen sind. Seit dem Angriff auf das Nachbarland kann Russland auf Staatsvermögen, das auf Konten im Westen liegt, nicht mehr zugreifen. Inzwischen sind dort Zinsen in Milliardenhöhe aufgelaufen. Wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist, darüber hat mein Kollege Andreas Sperling mit unserem Korrespondenten Georg Schwarte gesprochen.
Ja, das war eine ursprünglich amerikanische Idee. Die hatten gesagt, es gibt ungefähr 300 Milliarden Dollar eingefroren an russischen Devisen auf europäischen Banken und amerikanischen Banken. Erst war die Idee, lass uns das Geld auch nehmen, das ganze Geld. Da gab es rechtliche Bedenken. Dann sagten die Amerikaner, gut, dann gucken wir uns die Zinserträge an, setzen einen Kredithebel an, prognostizieren die Zinsen über die nächsten Jahre. Und daraus kam ein Paket von 50 Milliarden als auszureichenden Kredit, möglichst zeitnah an die Ukraine, eine große Summe Geld. Das steht jetzt im Raum. Die Franzosen haben gestern schon gesagt, jawohl, da gibt es eine Einigung. Die Amerikaner haben gesagt, im Prinzip gibt es eine Einigung, aber bei Risiken und Nebenwirkungen, fragen Sie bitte Ihren Staats- und Regierungschef, soll heißen, das Kleingedruckte, das wird erst in den nächsten Wochen ausgearbeitet, wie das Ganze genau funktioniert. Allerdings, Volodymyr Zelensky, der hat schon mal über den Telegram-Kanal heraus die Botschaft gesendet, wir erwarten hier heute wichtige Entscheidungen und die erste ist eben dieser 50-Milliarden-Kredit.
Da muss ich nochmal nachfragen, ist dieses Modell nun wirklich sicher, also auch rechtssicher? Ich habe da ja nun rausgehört, es gibt ja noch das Kleingedruckte. Kann es auch sein, dass die G7 sich damit ein Eigentor schießen?
Ja, das Kleingedruckte, da ist ja immer und sehr gern die EU zuständig. Auch die Deutschen, die waren im Vorfeld ein bisschen skeptisch, haben gewarnt, haben gesagt, da könnte es Probleme geben. Ein Szenario, naja, unwahrscheinlich, aber was ist, wenn jetzt möglichst sehr bald ein Frieden ist und die Russen sagen, wir wollen jetzt unser Geld zurück. Was machen wir dann? Wer ist sozusagen derjenige, der dann für die Ausfälle gerade steht? Was ist, wenn die Kredite weiterlaufen und die Zinsen nicht mehr so fließen? Also das sind ganz viele Kleinigkeiten, die es zu besprechen gilt. Die große Botschaft ist jetzt erstmal, okay, 50 Milliarden Kredit, der wird rausgereicht. Wie gesagt, das Kleingedruckte, das ist dann die mühsame Fläche der Ebene und da beugen sich dann im Laufe der nächsten Wochen die Experten drüber.
Den ukrainischen Präsidenten wird es auf jeden Fall freuen. Sie haben es gesagt, in einer Dreiviertelstunde kommt er an in Italien. Kein Gipfel ohne Zelensky im Moment und er hat ja im Vorfeld schon hohe Erwartungen formuliert. Kann er noch auf weitere Zusagen, auf weitere Unterstützung hoffen?
Ja, da ist im Vorfeld einiges schon geschnürt worden. Die Briten haben gesagt, Rishi Sunak, 286 Millionen Euro. Wir müssen entschlossen und kreativ sein, um Putins illegalen Krieg zu beenden. Die Briten also in Vorlage, was das geht, weitere Hilfspakete für die Ukraine. Die Amerikaner wollen heute, ebenso übrigens wie die Japaner, ein bilaterales Sicherheitsabkommen mit der Ukraine unterzeichnen. Auch das beinhaltet Waffenhilfe und weitere Millionen für die Ukraine. Bei den Amerikanern so ein bisschen der Hintergedanke, unsere Unterstützung hält auch in Zukunft an. Das soll die Botschaft sein. Hintergrund die Wahlen im November. Man will gewissermaßen das Ganze Trump-safe in Anführungszeichen machen, nach dem Motto, egal was passiert bei diesen Wahlen, wir sind weiter dabei, wir unterstützen euch.
Auch die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten in Brüssel über weitere Unterstützung für die Ukraine. Bundesverteidigungsminister Pistorius wirbt vor allem für mehr Hilfe bei der Luftabwehr. Aus Brüssel Helga Schmidt.
Für den deutschen Verteidigungsminister kommt es jetzt darauf an, dass die Ukraine schnell mehr Unterstützung für die Luftabwehr bekommt. Der Grund ist für Pistorius offensichtlich. Russland versucht, die Ukraine zu zerstören. Das sagte er vor Beginn der Beratungen im NATO-Hauptquartier. Dabei geht es jetzt ganz konkret um die Frage, wer bereit ist, das zu liefern, was die Ukraine angefordert hat. Das sind Systeme für die Flugabwehr. Damit will die ukrainische Armee die russischen Raketen abfangen, Raketen, die Russland immer öfter gegen zivile Einrichtungen feuert, auch gegen Wohnungen und Schulen. Deutschland, darauf wies Minister Pistorius hin, gibt jetzt ein drittes Flugabwehrsystem vom Typ Patriot an die Ukraine. Aus Diplomatenkreisen heißt es, auch die USA seien bereit, solch ein System zur Verfügung zu stellen. Diplomaten berichten aber auch, dass andere Länder sich noch zurückhalten. NATO-Generalsekretär Stoltenberg forderte schon mehrfach von den Verbündeten, dass sie Selenskys Bitte nach mindestens 7 Patriot-Systemen erfüllen sollen.
Und die NATO-Staaten haben einen Operationsplan für den Ausbau der Unterstützung der Ukraine beschlossen. Das Dokument ist heute am Rande des Verteidigungsministertreffens in einem schriftlichen Verfahren angenommen worden. Bei dem Projekt geht es insbesondere darum, dass die NATO künftig die internationale Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte übernehmen will. Kommen wir zur Lage im Nahen Osten. Der heftige Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel hält nach Angaben des israelischen Militärs an. Die Sirenen heulen im Norden Israels, während die Hisbollah ohne Pause Geschosse vom Süden des Libanons aus abfeuert, schreibt die Armee auf X. In der Nacht hatte die israelische Luftwaffe mehrere Hisbollah-Ziele im Libanon angegriffen. Laut israelischen Medien ist im Kibbuz Yiron im Grenzgebiet ein Haus direkt getroffen worden, und in der Stadt Safed im Norden Israels und in Katsrin auf den besetzten Golanhöhen sind Raketenteile niedergegangen. Außerdem sollen entlang der Grenze auf israelischem Gebiet mehrere Brände ausgebrochen sein. Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten hat einen neuen Rekordstand erreicht, unter anderem wegen des Gazakriegs. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Vereinten Nationen heute veröffentlichen. Der Bericht prangert das Vorgehen der radikal-islamischen Palästinenserorganisationen Hamas und Islamischer Dschihad sowie der israelischen Armee im Gazakrieg an. Antje Passenheim berichtet aus New York.
Im vergangenen Jahr hätten die Fälle von Gewalt gegen Kinder in bewaffneten Konflikten extreme Ausmaße angenommen, beklagte die UN-Sonderbeauftragte Virginia Gamba. Die massiven Verletzungen von Kinderrechten haben nach dem UN-Bericht um 21% zugenommen, eine Konsequenz vor allem durch den Gazakrieg und den vorangegangenen Terrorangriff der Hamas auf Israel. Nach den UN-Recherchen wurden bei dem Angriff der radikal-islamischen Kämpfer am 7. Oktober 43 israelische Kinder getötet, 47 Mädchen und Jungen wurden von der Hamas oder anderen islamistischen Kämpfern verschleppt. Doch der UN-Bericht prangert auch die Folgen der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen an. 2.141 palästinensische Kinder seien dort im vergangenen Jahr getötet worden, nahezu alle in der Zeit zwischen dem Beginn des Gazakriegs und dem Jahresende. Seit Kriegsbeginn wurden den UN-Mitarbeitenden zudem zehntausende Fälle schwerer Kinderrechtsverletzungen gemeldet, die meisten gegen palästinensische Mädchen und Jungen, aber auch israelische Kinder seien betroffen. Israel hatte scharf kritisiert, dass es in den jährlichen Bericht aufgenommen wurde. Die Vereinten Nationen hätten sich damit auf die schwarze Liste der Geschichte gesetzt, so Regierungschef Netanyahu über die Online-Plattform X. Die UN wehrten sich gegen die Vorwürfe. Der Bericht basiere auf gut etablierter und transparenter Methodik, hieß es.
Palästinenser, die in Europa Schutz suchen, werden oft nicht als Flüchtlinge anerkannt. Der EuGH hat nun darüber geurteilt. Max Bauer mit Einzelheiten.
Allein im Gazastreifen unterstützt das UN-Hilfswerk UNRWA 2 Millionen Menschen. Wenn Palästinenser Asyl in der EU suchen, galt nach EU-Recht bisher, stehen sie unter dem Schutz des UNRWA, haben Palästinenser grundsätzlich keinen Anspruch auf Flüchtlingsschutz in der EU. Davon gibt es aber eine wichtige Ausnahme, wie der Europäische Gerichtshof heute klarstellt. Wenn das UNRWA keinen Schutz gewähren kann, können Palästinenser in der EU als Flüchtlinge anerkannt werden. Das ist besonders dann der Fall, wenn das UNRWA keine menschenwürdigen Lebensbedingungen und ein Mindestmaß an Sicherheit mehr bieten kann. Und die europäischen Richterinnen und Richter betonen, die Lebensbedingungen im Gazastreifen haben sich seit dem Beginn des Gazakrieges in noch nie dagewesener Weise verschlechtert. Im konkreten Fall hatten eine palästinensische Mutter und ihre minderjährige Tochter Asyl in Bulgarien beantragt. Das bulgarische Gericht muss jetzt die Vorgaben des EuGH beachten und dabei die schlechte humanitäre Lage im Gazastreifen berücksichtigen. Das Urteil ist für alle EU-Staaten wichtig. Auf seiner Grundlage dürfte es für Palästinenser leichter werden, Flüchtlingsschutz in der EU zu bekommen.
Und das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags, aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.